seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die erste Runde des NFL-Drafts 2024 ist in the books. Vor wenigen Minuten hat NFL-Commissioner Roger Goodell in Detroit den letzten der 32 Picks verkündet. Es war eine wilde Nacht und wir lassen sie in diesem Reaction-Podcast jetzt für euch Revue passieren, indem wir über die unserer Meinung nach spektakulärsten Picks sprechen. Es ist jetzt 6.41 Uhr. Also ihr bekommt von uns wirklich spontane Reaktionen. Wir, das sind heute Finn vom Kicker. Moin Finn.
Servus. In alter Frische. Wie irgendwie um 6.41 Uhr, da ist man doch auch noch topfit.
Nach einer langen Nacht, die hat auch Konstantin vom Kicker in den Knochen. Moin Konsti.
Moin. Oder auch noch guten Abend. Je nachdem, wie man will.
Guten Morgen an alle Zuhörer. Ihr wart, ihr beiden, in Düsseldorf und auf der NFL Deutschland Watch Party, richtig? Wie war es da so?
Also ein bisschen ungewohnt für uns, sag ich mal. Aber auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis und war cool, da dran teilgenommen zu haben. Und mal gucken, was da in Zukunft vielleicht noch kommt, eventuell.
Ich denke, wir können das schon mal anreißen. Das ein oder andere spannende Interview haben wir geführt. Auch ein toller Austausch mit der NFL Deutschland gehabt. War eine wirklich coole Sache, die Jungs auch mal alle live zu sehen.
Sehr gut. Ich war ja bei Nitro im Einsatz für RTL, gemeinsam mit Adrian Franke, ja auch Teil hier des Icing the Kicker Podcasts, und Christoph Kröger. Die beiden machen ja auch den Down to Talk Podcast. Das war auf jeden Fall eine wilde Nacht. Wie gesagt, ganz allgemein vielleicht jetzt einmal zum Start. Habt ihr euch gut unterhalten gefühlt? Es gab ja 23 Picks von offensiven Spielern. Das ist Rekord. Die Falcons, da kommen wir gleich noch, natürlich noch ausführlicher zu, haben mit Michael Penix Jr. den Vogel abgeschossen wahrscheinlich. Dadurch sind schon 6 Quarterbacks nach 12 Picks vom Board gewesen. Die Raiders haben dicke Backen gemacht, Konsti. Also dieser Run, dieser erwartete Run auf Quarterbacks, der wurde letztlich noch übererfüllt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fand so ein bisschen, der Start war das Erwartete. Also die ersten paar Picks, da hat mich eigentlich wenig überrascht. Und dann ging's los und dann wird's auch relativ schnell, relativ wild. Da waren natürlich die Falcons mit großer Auslöser. Ich würde behaupten, Finn, deine Vikings, bisschen der große Nutznießer dieses, meiner Meinung nach, komplett unerwarteten Picks, aber da reden wir später mehr drüber. Und ja, dann auch im Anschluss wurde ja auch noch schön getradet, und zwar stark durch die Gegend getradet.
Dein erstes Fazit, Finn?
Ja, also kann ich mich im Grunde anschließen. Ich fand den Start, muss ich sagen, relativ langweilig, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es ja relativ viele Szenarien im Vorhinein gegeben hat, die durchaus hätten eintreten können, und viele verschiedene Mock-Drafts und ja, im Endeffekt kam dann alles am Anfang so, wie man es irgendwie auch dann erwarten konnte, und war ein bisschen unspektakulär, aber trotzdem habe ich mich dann nach und nach immer besser unterhalten gefühlt.
Wir mussten eine ganze Weile warten, das habt ihr gesagt, bis es den ersten Trade gab. Am Anfang waren auch nur die Vikings aktiv, deine Vikings, Finn. Aber lass uns einmal chronologisch durchgehen. Also, First Overall Pick, Konsti, ist Caleb Williams geworden. Keine große Überraschung, müssen wir jetzt auch nicht groß besprechen. Der Junge ist auf einen Schlag innerhalb von wenigen Sekunden um über 30 Millionen Dollar reicher geworden.
Das auch absolut verdient, war ja schon im Voraus eigentlich, wie so häufig, klar, dass Caleb Williams wird der neue Franchise-Quarterback. Ich denke, die Bears erhoffen sich davon, jetzt endlich mal auch eine langfristige Lösung auf der Position gefunden zu haben. Auch einen, der vielleicht mal für ein bisschen mehr Yards passen kann, ein bisschen mehr Touchdowns passen kann. Und ja, soll die langfristige Lösung bei den Bears werden.
Die Bears durften nochmal an Position 9. Jetzt springen wir kurz ein bisschen. Da haben sich einen Receiver geholt, Rome Odunsi. Finn, da haben sie zwei richtig geile Spieler bekommen, und die Offense der Bears sieht jetzt zumindest auf dem Papier richtig stark aus, oder?
Ja, absolut. Also habe ich jetzt nicht so eine große Lust, dass die Vikings da zweimal im Jahr gegen spielen müssen. Caleb Williams hätte da durchaus schon gereicht, und ja, wie schon angesprochen, Odunsi bildet jetzt zusammen mit Keenan Allen und mit DJ Moore eines wahrscheinlich der gleich mal zu Beginn besten Receiver-Trios der Liga. Dazu noch mit Cole Kmet einen absolut brauchbaren Tight End. Also die Offense, die ist schlagartig besser geworden. Und wenn man dann bedenkt, dass die natürlich auch in der letzten Saison schon eine der besseren Defenses gestellt haben, dann glaube ich, kann man bei den Bears als Fan im Moment relativ euphorisch mit Blick auf die neue Saison, ja, da rein starten.
Wir hatten es ja im Mockdraft schon ein bisschen angesprochen, dass es genau so gelaufen, wie sich die Bears nur irgendwie wünschen konnten. Also, dass davor dann plötzlich mit Quarterback so ein bisschen für Furore gesorgt wurde und dadurch einfach einer der großen drei Wide Receiver dann ihnen in die Hände fällt. Jetzt haben sie einen wahnsinnig, wahnsinnig starken Wide Receiver-Room. Also, ich glaube, sehr viel besser hätte es für die Bears von vornherein mit Caleb Williams bis eben zu Udonse eigentlich auch nicht laufen können.
Ja, kann man mal festhalten, Chicago Bears auf jeden Fall jetzt schon ein Gewinner, zumindest nach der ersten Runde. Die haben richtig sich gut verstärkt. Mit denen wird zu rechnen sein, auch wenn Finn das nicht gerne hört. So, dann kommen wir zu Position 2 und 3. Da war die große Frage, wer nimmt wen? Sowohl die Commanders als auch die Patriots hatten Bedarf auf der Quarterback-Position. Letztlich, Konsti, ist Jaden Daniels an 2 gegangen, Quarterback der LSU, zu den Commanders. Und an 3 haben sich dann die Patriots für Drake May entschieden von North Carolina. Wie bewertest du diese beiden Moves?
Also ich glaube, auch das war, wie es in den letzten Wochen dann schon sich so ein bisschen abgezeichnet hatte mit Jaden Daniels in 2. Er ist von den beiden, würde ich behaupten, der deutlich fertigere Quarterback. Natürlich auch eine ganz spannende Komponente mit einfach seinem Laufspiel, der dadurch sehr viel auf die Beine stellen kann, da bei den Commanders jetzt auch eine neue Ära einläuten soll. Und eine neue Ära einläuten soll eben auch Drake May bei den Patriots. Dort muss er nicht dringend starten. Das Roster, wie wir ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder betont haben, braucht noch an vielen Stellen Verstärkung. Da kann er sich jetzt vielleicht auch von Jacoby Brissett noch ein bisschen was abschauen. Und dann aber auf langfristige Weise, denke ich, haben auch die Patriots da einen tollen Spieler, vor allem mit allen Tools, aber halt noch ein bisschen unerfahren. Da kann er sich jetzt dann erstmal auf die Bank setzen, noch ein paar Sachen lernen und dann früher oder später wird er starten. Und so, denke ich, sind dann im Endeffekt auch beide Teams ganz glücklich. Ich glaube, beide haben so ein bisschen den bekommen, den sie wollten.
Ja, also bis zuletzt war es ja auch, wie schon angesprochen, die Frage, ob die Commanders an 2 Daniels oder May nehmen. Und die letzten Tage und Wochen, da wurde ja immer präsenter, dass wohl Daniels der Kandidat wird. Und das ergibt natürlich auch aus verschiedenen Aspekten Sinn. Einmal natürlich mit Mariota, dem Backup-Quarterback. Dann dadurch, dass Kingsbury einen ähnlichen Spielertyp mit Kyler Murray schon mal gehabt hat. Demgegenüber kam dann irgendwie, habe ich die letzten ein, zwei Tage auch viel dann gelesen bezüglich Drake May als dem neuen Matt Ryan, in Anführungszeichen, für Dan Quinn, den neuen Head Coach. Letztlich hat dann wahrscheinlich sich der Offensive Coordinator da durchgesetzt und der Zuschlag ist dementsprechend auf Daniels gefallen. Und da kann man dann den Patriots in dem Fall nur gratulieren, dass sie dann mit Drake May auch noch einen sehr, sehr guten Spieler bekommen haben. Ich habe bis zum Ende auch so ein bisschen darauf gewartet, dass vielleicht doch noch da ein Trade reinflattert, aber die Hoffnung habe ich dann doch irgendwann aufgegeben.
Ja, man hat ein bisschen gewartet bis zum ersten Trade. Die Vikings haben erst noch die Füße stillgehalten. Das hat sich dann aber geändert. Wir springen jetzt mal kurz zu Position 8. Also Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May sind von Bord. Damit haben alle gerechnet. Dann gab es keinen Trade der Vikings und dann waren die Falcons dran. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, das war ja der Spieler, der ihn irgendwie in den meisten Mock-Drafts zugeschrieben wurde, habe jetzt mit Dallas Turner Edge gerechnet. Roger Goodell kommt auf die Bühne und announced Michael Penix Jr., Quarterback Washington. Also die Falcons haben sich für einen Quarterback an Position 8 entschieden, obwohl sie gerade erst Kirk Cousins geholt haben, den wieder mal mit Geld zugeschüttet haben. Das war wirklich ein Aufreger, Konsti, oder? Wie ging's dir da?
Ich war von den Socken. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hatte nicht so früh mit einem Quarterback bei den Falcons gerechnet, dass sie sich schon mal einen Nachfolger irgendwie für einen Nachfolger positionieren, macht, finde ich schon Sinn. A, wegen Kirk Cousins Alter, B, wegen auch seiner jetzt Verletzungshistorie so ein bisschen. Der hatte sich ja die Achillessehne gerissen. Ist immer eine schwere Verletzung, aber wenn du einen Quarterback so mit Geld zuschüttest, an Position 8 direkt den Nachfolger zu holen und dann auch noch einen, der zumindest im Konsens nicht an der Position nicht so früh hätte gehen sollen, Penix in den meisten Drafts, war dann eher die Frage, muss einer von Denver oder den Raiders zuschlagen, oder geht das sogar in der zweiten Runde erst, und dann den an 8 zu nehmen, fand ich ein Brett. War wirklich, wirklich große Überraschung für mich und ob sich's auf lange Sicht auszahlen wird, werden wir dann noch, denke ich, sehen, aber puh, da war ich schon ziemlich überrascht.
Michael Penix Jr. offenbar auch Finn, also der wurde ja dann logischerweise eingeblendet, war auch vor Ort in Detroit, der wirkte sehr geschockt, der hat damit offenbar auch nicht gerechnet. Und Kirk Cousins, habe ich gelesen, soll eingeweihtwesen geworden sein, so kann gut sein, dass wir einen Quarterback nehmen, aber er war dann auch überrascht, dass die Falcons an 8 einnehmen und war jetzt wohl auch nicht amused.
Ja, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Also der allererste Bericht, den ich gelesen habe, war von Daniel Jeremiah direkt nach dem Pick, dass dass sie Cousins wohl nicht über den Plan informiert haben. Und kurz danach hat dann aber Diana Rossini geschrieben, dass sie Cousins sehr wohl dann während des Drafts oder während des Picks mehr oder weniger dann informiert haben. Und dass Cousins wohl auch damit gerechnet hat oder dass er wohl darüber informiert wurde im Vorhinein, dass sie wohl Nachfolger draften, aber er eben nicht damit gerechnet, dass es in der ersten Runde passiert, weshalb er ein wenig geschockt gewesen sein soll, so der Wortlaut. Und er natürlich irgendwo auch damit gerechnet hat, dass sie irgendwie jetzt so einen Spieler holen, der das Team direkt besser macht und würde die Falcons nochmal mehr angreifen für die kommenden 1-2 Jahre. Deswegen kann ich da eventuell Cousins möglichen Unmut ein wenig auch nachvollziehen, wenngleich der Head Coach von den Falcons, Raheem Morris, auch auf der PK eben schon angekündigt hat, was da der Plan mit Michael Penix ist, der ja auch relativ offensichtlich ist. Und zwar soll das natürlich dann der Plan sein, den auch die Packers vor einigen Jahren mit Jordan Love verfolgt haben. Mal gucken, wie das dann für die Falcons ausgeht.
Ja, also vielleicht wurde auch festgestellt, dass es der Achillessehne von Kirk Cousins noch nicht so gut geht oder dass es zumindest Bedenken gibt, ob er eine ganze Saison durchhalten kann. Vielleicht ist es auch, wie du sagst, Finn, der Jordan Love Plan, was man eigentlich immer nur von den Packers kennt. Auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, werden wir logischerweise in nächster Zeit noch intensiver drauf eingehen. Dann begann erst recht ein Run auf Quarterbacks, dann sind die Vikings hochgetradet. Auf 10 haben sich J.J. McCarthy geholt, kommen wir gleich zu, war auch zu erwarten, es hieß ja, dass sie auf den Jungen ein Auge geworfen haben und dann haben die Broncos an 12 auch nochmal zugeschlagen, Bo Nix geholt von Oregon, so dass, Konsti, die ersten 12 Picks, von den ersten 12 Picks 6 Quarterbacks waren, das war so jetzt echt nicht zu erwarten, oder?
Überhaupt nicht. Also wenn, hätte ich erwartet, dass, also 4 waren relativ klar, auch in den Top 10, denke ich. Und danach war so ein bisschen die Wildcard mit den Broncos und Raiders eben, die vor dem Draft ja an 11 und 12 waren. Ich hätte schon für möglich gehalten, dass die Broncos für Bo Nix gehen. Aber der Penix-Pick, das ist einfach komplett neu in die Karten gekommen. Für mich war McCarthy ein guter Pick von den Vikings. Die haben ihre Füße stillgehalten und haben so den Mann an 10 bekommen. Mussten nicht so viel investieren, wie wir eigentlich gedacht haben. Da war ja ursprünglich mal so der Plan oder die Vermutung gestanden, für McCarthy müssen die Vikings irgendwie an 4 oder an 5 gehen, dafür 3 First-Round-Picks zahlen. Zum Endeffekt waren es was? Ein Viertrunden-Pick und ein Siebtrunden-Pick, den sie für den Tausch von 11 an 10 gezahlt haben. Also da Asset Management mäßig war das für die Vikings schon stark, muss ich ehrlich sagen. Da kann man, glaube ich, auch Finn als Vikings-Fan wirklich glücklich drüber sein.
Ja, absolut. Also mehr oder weniger ist McCarthy denen dann ja am Ende des Tages in Schoß gefallen so ein bisschen. Und der Uptrade auf 10 von 11 dann für den 1-Spot, der war ja auch dann im Grunde eigentlich nur, um sich abzusichern, damit da nicht die Broncos hochgehen. Deswegen kann ich das dann auch irgendwo nachvollziehen, dass man da getradet hat, wenngleich da die Jets natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Zügel in der Hand gehabt haben, weil die ja rein theoretisch auch hätten sagen können, wir wollen hier, wer weiß was haben, weil sonst nehmen wir ein anderes Angebot an. Aber nee, McCarthy zu bekommen und gleichzeitig noch den Pick 23 zu behalten, bei dem es dann ja am Ende auch nicht geblieben ist, da werden wir sicherlich gleich auch noch zu kommen, kann ich jetzt aus Fansicht erstmal vollkommen zufrieden mit sein.
Wie beurteilt ihr den Pick der Broncos? Bo Nix, wie gesagt, ist dann direkt danach gegangen.
Fand ich enorm passend. Da hat Detti auch in den letzten Wochen ja auch immer wieder schon gesagt, dass das ein total guter Fit ist. Ich glaube auch, dass das für Sean Payton aus dem kann er was machen. Für mich ist es trotzdem zu früh. Also rein von der Ability von Bo Nix weiß ich nicht, ob ich ihn so früh gepickt hätte. Für die Broncos ist es aber ein absoluter Need. Da musste unbedingt ein Quarterback her, auch mit dem Trade für Zach Wilson. Und so haben sie jetzt einen, den sie langfristig aufbauen können, der vor allem bei kurzen Pässen enorm akkurat ist, der ein Game, wie man so schön sagt, managen kann. Von daher, rein vom Fit her, gefällt es mir sehr gut, von der Position her, naja. Aber dadurch, dass dann dahinter natürlich auch die Raiders sich noch vielleicht Hoffnungen auf einen Quarterback gemacht haben, war das dann auch nötig. Und dann denke ich, passt das für die Broncos dann auch.
Genau, die haben dicke Backen gemacht, wie einleitend schon gesagt. Eben im Rahmen der Übertragung bei Nitro hatte ich noch eine Schalte zu Matti, deutschsprachiger Raiders-Fan. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der war wirklich ein bisschen schockiert, das hat man gemerkt. Also ja, die Raiders haben dann am 13 Brock Bowers bekommen, den besten Tight End dieser Klasse. Damit haben sie, glaube ich, auch nicht gerechnet. Aber sie haben halt auch Michael Mayer letztes Jahr verpflichtet, auch ein Tight End. Und sie stehen jetzt ohne Quarterback da. Und Matti sagte auch, also damit hätte er nicht gerechnet, weil auf dem Papier haben sie jetzt halt nur, in Anführungszeichen, Aiden O'Connell und Gardner Minshew Finn. Also für die Raiders, wenn wir jetzt von den Bears als ersten Gewinner sprechen, muss man bei den Raiders eigentlich von Verlierern sprechen, oder? Wie bewertest du das?
Ja, absolut. Also ich glaube damit, dass da irgendwie jetzt die Falcons an 8 Panics nehmen, haben sie jetzt nicht zwingend gerechnet. Ich habe eben noch was gelesen, ich weiß nicht, ob die Raiders da auch genannt wurden. Da waren 3 Teams auf jeden Fall dabei, die angeblich versucht haben sollen, hochzutraden in die Top 10 für Panics. Wenn da die Raiders dabei gewesen sein sollten, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, dann ist es natürlich auch umso bitterer. Und ja, also Brock Bowers sicherlich ein Top-Spieler und auch gerechtfertigt an dem Spot. Macht halt den Michael Mayer-Pick aus dem letzten Jahr dann so ein bisschen, oder stellt den zumindest so ein bisschen in Frage. Man hat jetzt 2 super Tight Ends, man hat auch 2 gute Receiver, aber wenn du halt keinen Quarterback hast, was heißt kein Quarterback, ich will jetzt da auch irgendwie Gardner Minshew nicht zu nahe treten, aber es ist sicherlich jetzt nicht der Quarterback, der da die großen Euphorien versprüht. Von daher kann ich da sicherlich den Frust von den Raiders-Fans auch so ein bisschen nachvollziehen.
Gut, also nochmal der Vollständigkeit halber. 6 Quarterbacks sind gegangen in den ersten 12 Picks. An 1 Caleb Williams, das war erwartbar, zu den Bears. An 2 Jaden Daniels zu den Commanders. An 3 Drake May zu den Patriots. Dass die an 2 und 3 gehen, waren eigentlich auch erwartbar. Dann an 8 die Falcons mit dem Schocker und Michael Penix Jr. An 10 J.J. McCarthy zu den Vikings und an 12 Bo Nix zu den Broncos. Das war's dann aber auch mit Quarterbacks in der ersten Runde. Da sind wir mal gespannt, wie die Raiders morgen in der 2. und 3. Runde reagieren, wer jetzt quasi der 7. Quarterback ist, der vom Board geht. Deswegen würde ich mit euch noch einmal gern zurückspringen und zu den Receivern kommen. Der erste Receiver über Rome Udunz, hier haben wir ja schon gesprochen, bei den Bears, der erste Receiver, der vom Board gegangen ist, Konsti, ist Marvin Harrison zu den Cardinals. Die haben sich dafür entschieden, ja, weil auch da ist ja die Rede von einem Generational Talent auf der Position. Die sind auf Nummer sicher gegangen, ne?
Ja, dadurch, dass die Cardinals ja noch einen 2. Erstrundenpick hatten, war das dann für die auch okay, dass sie da jetzt nicht unbedingt nochmal raustraden und haben sich damit einen der besten Wide Receiver, den es so im Draft in den letzten Jahren verfügbar gab, zumindest wie man vor dem Draft bewertet, haben sie sich den gesichert, haben jetzt dort einen absoluten Nummer 1 Receiver sofort, der Kyler Murray auch sofort eine große Hilfe sein wird. Sie haben auch unbedingt einen Wide Receiver gebraucht, nachdem Hollywood Brown nach Kansas City gegangen ist. Von daher auch da guter Fit, war ja von vornherein auch schon so ein bisschen vielleicht nicht 100% erwartet gewesen, aber man hat auf jeden Fall gehört, dass sie Marvin Harrison ganz gut finden. Passt zu ihrer neuen Philosophie rein, da auch eine neue Ära zu starten. Und jetzt haben sie den Sohn einer NFL-Legende, der jetzt in Arizona ebenfalls zur Legende werden soll.
Malik Nabers ist der 2. Receiver, der gegangen ist. Finn an Position 6 zu den Giants. Ich bin hier gerade auf CBS. Da bekommt dieser Pick den Grade A+. Also mehr geht nicht. Und ich denke mal, alle Giants-Fans werden jetzt auch denken, mehr geht nicht. Oder hättest du erwartet, dass sie doch auch einen Quarterback nehmen? Die Gerüchte gab's ja.
Ja, die Gerüchte gab's. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn du da jemanden wie Malik Nabers noch auf dem Board hast, dann nimmst du den? Und war natürlich da irgendwie die Abwägung, ob Daniel Jones noch eine Chance bekommt oder ob Daniel Jones nicht noch eine Chance bekommt. Und die Gerüchtelage bei den Giants hat sich auch irgendwie relativ häufig gedreht, kann man quasi sagen. Von daher hat es mich jetzt nicht groß gewundert, dass sie Malik Nabers genommen haben. Und ich glaube auch, dass Malik Nabers ja jetzt nicht nur der zweitbeste Receiver dieses Jahr gewesen ist, sondern vermutlich auch der zweitbeste Receiver in den vergangenen Jahren, wenn man das im Vakuum betrachtet, weil diese zwei Receiver-Talente, Nabers und Marvin Harrison, ja, absolut herausragend sind. Und ich glaube, dass sich die Giants da auf einen super Spieler freuen dürfen.
Ich glaube auch, dass Nabers gut zu den Giants passt. Das ist eine Anspielstation für Daniel Jones. Erwartet hatte ich trotzdem nicht, wenn sich das Draftboard so gestaltet, wie es sich im Endeffekt gestaltet hat, dass du noch die Auswahl hast zwischen quasi der kompletten zweiten Riege der Quarterbacks und dass dann die Giants trotzdem sagen, nee, wir bleiben bei Daniel Jones. Wäre, glaube ich, nicht meine erste Wahl gewesen. Ist, glaube ich, auch nicht alle Giants-Fans sind damit so zufrieden, weil einfach viele sagen, ja, der hat zwar einen Riesenvertrag bekommen, aber man kann einfach sehen, da kommt nicht mehr viel. Jetzt hat er nochmal eine letzte Chance bekommen, jetzt mit einem Playmaker, der auch wirklich fähig ist zu produzieren, der unfassbar gut überall am Feld eingesetzt werden kann. Das ist jetzt aber wirklich, glaube ich, die allerletzte Chance, die Daniel Jones bekommen wird. Und wenn er die nicht nutzt, dann glaube ich, war es das auch trotz dem großen Vertrag.
Er hat auf jeden Fall noch eine sehr fähige Anspielstation dazu bekommen. Also der Druck auf Daniel Jones ist jetzt noch mehr angewachsen. Die Receiver, um die nochmal abschließend zu besprechen, diese Klasse gilt ja auch als überdurchschnittlich. Auch in den späteren Runden soll man da noch gutes Talent bekommen. An 4 Marvin Harrison Jr., dann Malik Nabers, an 6 zu den Giants, Rome Odunze, haben wir schon drüber gesprochen, bei den Bears. Dann gab es tatsächlich eine etwas längere Pause. Dann haben erst die Jaguars wieder zugeschlagen, nachdem sie down getradet sind, an 23 mit Brian Thomas. Und dann gab es danach noch Xavier Worthy an 28 bei den Chiefs. Die sind für ihn extra hochgetradet, sind da einen Deal eingegangen mit den Bills. An 31 haben sich die 49ers dann noch für Ricky Purcell von Florida entschieden. Und die Panthers, die auch hochgetradet sind aus der ersten Runde, aus der zweiten Runde, die haben den ersten Pick der zweiten Runde gehabt, so rum, und sie haben jetzt den letzten Pick der ersten Runde, die haben sich auch noch für einen entschieden, Xavier Leggett aus South Carolina. Zwei Fragen dazu, Konsti. Zum einen, wie bewertest du die restlichen Receiver, die in der ersten Runde vom Board gegangen sind? Wo siehst du da den besseren Fit? Und Frage 2, vielleicht dann für dich danach, Finn, was machen denn die Bills eigentlich? Also die sind nämlich dann letztlich rausgetradet aus der ersten Runde. Erst sind sie einen Deal mit den Chiefs eingegangen, dann, wie gesagt, einen Deal mit den Panthers. Die haben ja eigentlich auch nach dem Abgang von Stephon Diggs einen großen Need auf dieser Receiver-Position. Also kannst du das nachvollziehen, was die Bills da machen?
Ja, also gut, sicherlich wäre hier der ein oder andere Receiver gewesen, den sie hätten nehmen können. Aber es gibt jetzt beispielsweise mit A.D. Mitchell, mit Ladd McConkey immer noch zwei Receiver, die sicherlich auch hier am Ende der ersten Runde noch hätten gehen können. Und die Bills, die sind ja jetzt dann am Tag 2 direkt als erstes dran. Von daher sollten da die sich nicht nochmal dafür entscheiden, runter zu traden, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass dann am morgigen Tag der allererste Pick ein Receiver sein wird.
Du sprichst es so ein bisschen an. Für mich muss man die zweite Riege der Wide Receiver bisschen unterteilen. Brian Thomas war für mich relativ deutlich die Nummer 4 bei den Wide Receivern. Auch bei LSU Neighbors Teammate, hat dort auch große Leistungen gezeigt, wird bei den Jaguars so ein bisschen der Calvin Ridley Nachfolger werden, denke ich, ist da auch soweit ganz gut befähigt, hat mit Trevor Lawrence den Quarterback, der den Ball auch auf jeden Fall werfen kann. Bei den Chiefs ist so ein bisschen das passiert, was auch schon im Voraus abgeschätzt wurde, dass sich ein Team einfach in den unfassbaren Speed von Xavier Worthy verliebt. Der sich ja auch auf Twitter vor dem Draft gewünscht hat, dass ihn die Chiefs draften und ein bisschen so benutzen wie Tyreek Hill damals. Also die beiden hatte ich mir vorstellen können, dass in der ersten Runde gehen Ricky Purcell und Xavier Leggett. Hätte ich eher nicht erwartet, dass noch in die erste Runde durchdringen. Sind aber auch zwei gute Spieler. Ich hätte da trotzdem eher einen AD Mitchell oder eben einen Ladd McConkey erwartet. Einfach vom reinen Talent, was man so gesehen hat und was man auch so gehört hat. Jetzt sind die am Anfang der zweiten Runde noch da. Da werden die Bills sicherlich was mitmachen können. Und ich denke jetzt auch, der Pick 33, der bleibt dann auch mal in Buffalo.
Ja, Leggett oder Leggett, da waren sich die Leute im TV auch gerade unsicher. Auf welchen Namen, worauf wollen wir uns einigen?
Ich glaube,
du legst es fest. Oder du kannst, ist mir egal.
Ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Cooper Dejean. Und es klingt französisch, ist es aber im Endeffekt dann nicht. Ich glaube, es ist ein Leggett, aber ich bin mir da auch weiterhin unsicher.
Ein reiner Leggett. Du wolltest noch was sagen, Finn, sorry.
Ja, alles gut. Also Xavier Worthy zu den Chiefs, das ist, glaube ich, ein Match made in heaven. Und für alle Gegner, glaube ich, will man das eher nicht sehen. Zumal die Chiefs ja, wie eben schon auch angesprochen, jetzt nicht nur Xavier Worthy haben, sondern auch noch Hollywood Brown. Oder der Speed von den beiden in Kombination mit Patrick Mahomes ist, glaube ich, ja, ziemlich unfair. Man muss dazu nach fairer Weise natürlich auch noch bedenken, dass da jetzt Rashee Rice die Situation noch ein bisschen unklar ist. Aber mit einem Travis Kelce hat man da immer noch einen, der dann da für die kurzen Dinge auf jeden Fall verantwortlich sein kann. Und dann zwei solche Waffen, das ist schon verrückt. Und Ricky Pearsall, glaube ich, bei den 49ers sehr, sehr interessant. Vor allem muss man da jetzt auch noch die Situation um Brandon Ayuk und Deebo Samuel im Auge haben, wo es ja jetzt auch zuletzt immer mehr Gerüchte gegeben hat, dass da wohl vielleicht ein Trade sich anbahnen könnte. Und ich habe eben gesehen, dass Brandon Ayuk gleich mal ein Insta-Live mit Jaden Daniels zusammen veranstaltet hat. Und ja, das lieben wir doch alle, diese kryptischen Social-Media-Aktivitäten. Ich glaube, was da die nächsten Tage noch los ist, das kann man sich auch vorstellen.
Es ist kein Running Back in der ersten Runde gedraftet worden. Das war zu erwarten. Das ist eingetroffen. Und um die Offense abzuschließen, gab es auch einen Run auf O-Liner. Auch das war zu erwarten. Die Chargers haben den Anfang gemacht mit Joe Ault. Den habe ich in ganz vielen Big Boards eigentlich erst bei den Titans gesehen. Den haben die Chargers den Titans quasi weggeschnappt. Konsti, die Titans haben sich dann für JC Latham entschieden. Hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Chargers nach diesem Pick dann mit Joe Ault so edgy badge Richtung Titans gemacht haben?
Glaube ich schon, wobei ich den Pick bei den Chargers, weiß ich nicht, ob ich ihn sehe. Die hatten eigentlich mit Rashawn Slater schon einen guten Left Tackle auch, aber der war halt im letzten Jahr, soweit ich weiß, verletzt. Deswegen hast du dir jetzt, wir haben ihn letzte Woche als absoluten Brocken getauft. Mit Joe Ault einen, was waren es, 2,6 Meter Riesen, der dir halt die linke Seite der Line einfach komplett verankert, ist eine absolute, ja, eine Wand für Herbert. Für die Titans durchaus bitter, aber man muss auch sagen, dadurch, dass die vor allem die Tackle-Klasse in diesem Jahr so extrem hoch geratet war, denke ich, werden die Titans jetzt auch nicht lang traurig gewesen sein, mit JC Latham auch einen absolut fähigen O-Liner bekommen. Und wenn man so sieht, wie viele Tackle im Nachgang noch gegangen sind, spricht dann ja schon auch dafür, dass die Titans da sich auch wirklich noch den auswählen konnten, den sie dann im Endeffekt wollten.
Gut, es ging dann munter weiter. Erstmal bis Position 11 mussten wir warten. Da haben die Jets zugeschlagen, Fashanu geholt, dann die Saints, Fuaga. Also da sind noch einige gegangen in der ersten Runde. Amarius Mims zu den Bengals, Fautanu zu den Steelers. Also Finn, dass O-Liner sehr viele weggehen, genau wie Receiver und Quarterbacks, das war zu erwarten. Hat dich da jetzt irgendein Pick besonders überrascht? Hättest du irgendeinen O-Liner gern woanders gesehen, als er letztlich gelandet ist?
Boah, schwierige Frage, aber ich glaube, dass da jetzt nichts dabei war, was mich jetzt komplett geschockt hat. Sicherlich auf der einen oder anderen Position hätte man sich vielleicht auch was anderes vorstellen können, beispielsweise bei den Packers. Ich glaube, dass die sicherlich auch gerne Interesse an einem Cornerback gehabt hätten, wenn die Lions nicht zwingend direkt vor sie getradet werden, aber auch da O-Line absolut eine Position, wo sie sich noch verstärken konnten. Von daher, glaube ich, war da jetzt kein Pick in O-Line dabei, den ich jetzt irgendwie groß hinterfragen oder kritisieren würde.
Du, Konsti, legst du irgendwo dein Veto ein? Einspruch, euer Ehren.
Ganz im Gegenteil, ich habe einen Pick, der mir total gut gefällt, und das ist Fashanu zu den Jets. Da wurde ja auch lang über Brock Bowers diskutiert, was mit Sicherheit auch nochmal eine Anspielstation mehr für Aaron Rodgers gewesen wäre. Aber wenn man sich die Verletzungshistorie von Smith, dem neuen Left Tackle, da anschaut, ist das einfach ein Pick, der absolut nötig war und finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr passend. Und ist dann auch auf eine lange Sicht für die Jets einfach ein Spieler, der da reinslotten kann, auch egal auf welcher Seite. Und mit Moses ist der andere Offensive Tackle der Jets, ist ja auch relativ alt. Von daher hast du jetzt da einen Jungen, der auf beiden Seiten der Line aushelfen kann, wenn mal einer von den beiden alten Herren, sag ich mal, nicht mehr kann. Von daher gefällt mir der sehr, sehr gut, aber auch ansonsten sehe ich das Gleiche bei den Saints, die auch mit Ryan Ramczyk da einen haben, der aus einer Verletzungspause kommt. Da hast du jetzt nochmal Sicherheit auf der O-Line und du siehst einfach, wie wichtig die O-Line gewertet wird. Mims bei den Bengals, wo Burrow Jahr für Jahr zu viel gesackt wird. Jetzt haben auch die mal einen absolut starken Tackle. Also mir gefallen die O-Line-Picks generell durch das Board durch, eigentlich bei allen Teams wirklich gut.
Vielleicht nochmal abschließend zur Offense einen Satz, Finn, zu Brock Bowers. Letztlich, wir haben es gerade schon angesprochen, bei den Raiders gelandet. Bester Tight End, große Vorschusslorbeeren bekommen. Wie bewertest du jetzt dessen Situation? Ich glaube, er hat auch selbst nicht damit gerechnet, dass Las Vegas seine neue Heimat ist.
Das mag durchaus sein. Also starten wird er allemal. Da, glaube ich, kann man von ausgehen. Quarterback Play wird sicherlich jetzt nicht herausragend sein, aber wird sicherlich gut genug sein. Und ich glaube, das ist ja auch verbrieft, dass Tight Ends oftmals auch eine gute Connection zu Quarterbacks aufbauen können. Und ich traue ihm durchaus zu, dass er in seiner Rookie-Saison gleich einen Impact haben kann. Hat ja auch mit Devonta Adams und Jacoby Myers zwei Receiver neben sich stehen, die ihm da vielleicht auch die Aufgabe ein bisschen leichter machen und die ihm vielleicht ein bisschen mehr Platz gerade in der Mitte des Feldes verschaffen werden. Von daher, ja, also für ihn persönlich hätte man vielleicht sicherlich den einen oder anderen Spot finden können, der ein bisschen besser gepasst hätte, aber ich glaube, dass seine individuelle Performance da jetzt nicht groß drunter leiden wird.
Kurze Zwischenfrage, bevor wir dann endlich auch mal zur Defense kommen, die mussten lange warten, die schweren Jungs. 13 Prospects waren vor Ort in Detroit. Ich will jetzt hier nicht irgendwie vom Krieg erzählen, früher war alles besser und so, aber früher war so dieser Room, wo die ganzen College-Talente sind, eigentlich gefüllt. Da war also da waren mehr Spieler gefühlt in diesem Raum, als dass es da Draft-Picks gibt. Wie bewertet ihr diesen Trend, dass letztlich nicht mal die Hälfte aller Spieler, die in der ersten Runde genommen wurden, vor Ort sind? Ist das so ein bisschen so die Angst, bloßgestellt zu werden, die Kameras werden auf dich gerichtet, aber du wirst nicht gepickt und alle machen sich über dich lustig so, Konsti, oder meinst du, das ist zu konstruiert, dieser Gedanke?
Nö, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das der Grund dafür ist, dass du einfach nicht da sitzen willst und sitzen willst und sitzen willst, wie wir es teilweise bei einem Aaron Rodgers damals bei sich im Draft gesehen haben, wie wir es aber, ich glaube, im letzten Jahr war es, wo dann Will Levis im Endeffekt noch alleine in dem Room saß. Von daher denke ich schon, dass das einfach daran liegt, dass die da nicht so lange sitzen wollen. Andererseits kann man natürlich auch einfach verstehen, wenn die Jungs, sie bekommen erstmals in ihrer Karriere ihren großen Payday, wenn die einfach sagen, ey, das will ich mit meiner Familie feiern, das will ich im Kreis meiner Liebsten feiern. Auch da sehe ich das Argument für. Aber ich glaube schon, dass es auch einfach damit zu tun hat, dass da keiner sich dieser Häme preisgeben will, ewig lang und irgendwann dann allein in diesem Raum zu sitzen.
Defense, jetzt sind wir endlich bei der Defense. An Position 15 haben die Indianapolis Colts den Bann gebrochen. Laiatu Latu genommen, Etcher von der UCLA. Etcher, finde ich auch geil, dass man mittlerweile Etcher sagen kann. Und an 16, den würde ich noch mit reinnehmen, bevor wir dann wieder zu deinen Vikings kommen, Byron Murphy, Defensive Tackle, Texas. Wie beurteilst du diese beiden Picks und hättest du damit gerechnet, dass erst an 15 erstmals ein Verteidiger genommen wird?
Also das auf keinen Fall, dass der erste Defense-Spieler auf 14 geht. Ist ja auch neuer Rekord, wenn man so will. Also die oder das letzte Mal, dass ein Defense-Spieler so spät gegangen war, war 2021 und das war damals Jesse Horn auf Position 7. Und jetzt ist der Rekord quasi verdoppelt worden, dass der erste Defense-Spieler erst auf Platz oder auf Position 14 vom Board gegangen ist. Das, glaube ich, zeigt dann schon auch eindeutig, was wo die Prioritäten eben in diesem Draft gelegen haben. Laiatu Latu, finde ich, kann ich jetzt nicht groß was gegen sagen, weil ich ihn persönlich auch sehr hoch hatte. Da war natürlich die Frage über die Medical Concerns und wenn da eben jetzt die Colts dann keine großen Bedenken haben, dann gehe ich da absolut mit, dass man dann durchaus sagt, dass er der beste Defense-Spieler oder der beste Edge-Rusher zumindest für die Colts ist. Und Byron Murphy habe ich auch, finde ich auch einen super Pick. Gerade die Interior Defensive Line der Seahawks kann sicherlich noch Verstärkung gebrauchen und Byron Murphy kann da sicherlich von Tag 1 auch, glaube ich, direkt ein Upgrade darstellen.
Wenn ich mich recht erinnere, damals noch als reiner Hörer, inzwischen bin ich ja in die Icing Crew aufgestiegen, hattet ihr im vergangenen Jahr in der Draft Reaction gesagt, dass ihr durchaus auch mit einem Defensive Tackle bei den Seahawks gerechnet habt. Genau, das ist jetzt quasi ein Jahr verspätet eingetreten und auch da sehe ich den Fit sehr, sehr gut. Ist auch mit weitem Abstand dann der erste D-Tackle gewesen, der ja dann gezogen wurde, hat er dann, weiß gar nicht. Es kam dann an 27 noch ein Defensive End, ein reiner Defensive End in Robinson zu den Cardinals. Aber ansonsten waren es eben alles Edge-Rusher. Aber bei den Seahawks war es, denke ich, nötig. Und jetzt haben sie da auch wieder einen Cornerstone für ihre Line, wo sie ja eh in den letzten Jahren schon relativ viel Draft-Kapital auch in die Defensive generell gesteckt haben. Passt für mich alles ganz gut.
Dann gab's den zweiten Trade der Nacht. Wieder waren die Vikings involviert. Wieder waren die Vikings federführend, Finn, deine Vikings. Und haben sich dann für Dallas Turner entschieden. Mein erster Eindruck war, hätte man den vielleicht nicht auch später noch bekommen, ohne dass man einen Trade eingeht? Wie hast du das erlebt? Also, als dieser Trade announced wurde, mit welchem Spieler hast du da geliebäugelt innerlich?
Ja, ich habe erstmal das Board natürlich auch so ein bisschen verfolgt und habe mir so ein bisschen ausgemalt, was an 23 noch zur Verfügung sein könnte. Da war meine erste Intuition eigentlich Cornerback und sobald dann der Trade verkündet wurde, war ich eigentlich immer noch auf Cornerback, muss ich sagen. Wobei dann auch recht schnell dann mir doch auch eingefallen ist, dass da noch zwei ganz gute Pass-Rusher zur Verfügung sind. Man muss natürlich sagen, dass die Vikings relativ viel da abgegeben haben, gerade im nächsten Draft, einmal ein Drittrunden-Pick und ein Viertrunden-Pick und dies Jahr noch ein Fünftrunden-Pick. Stand jetzt haben die Vikings im kommenden Jahr nur drei Picks, einmal den First-Round-Pick und zwei Fünftrunden-Picks. Das sieht jetzt erstmal relativ trist aus, könnte natürlich aber sein, dass sie dann noch einen Compensatory-Pick nächstes Jahr dazu bekommen, durch unter anderem den Abgang von Cousins. Ich gehe absolut mit. Weil Dallas Turner, Pass Rusher ist eine absolute High-Value-Position und Dallas Turner ist ja sicherlich ein Spieler, der großes Potenzial mit sich bringt, allein dadurch, was für eine athletische Voraussetzung eben er hat. Und ich glaube, dass das durchaus sehr interessant sein kann in der Rotation unter Brian Flores, gemeinsam mit Andrew Van Ginkel und wen haben sie noch geholt? Jonathan Greenard. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das zu sehen. Und eine Sache noch, die ich eben gelesen habe, laut dem ESPN NFL Draft Predictor, der Faktoren mit einbezieht, wie die Mock-Drafts von Experten, Scout-Berichte und Team-Needs, ist der Vikings-Pick von Dallas Turner der größte Steal des Drafts gewesen bisher, weil es demnach nur eine 3%ige Chance gegeben hat, dass Dallas Turner noch an Position 17 verfügbar ist. Und ich habe mich, als der Pick erfolgt ist, auf jeden Fall sehr gefreut. Das kann ich wohl sagen.
Ich habe hier, wie gesagt, CBS offen, das ist auch Grade A. Also auch hier kommt ihr gut bei weg. Markus Kuhn, Ex-NFL-Profi, hat im Rahmen der Übertragung bei Nitro gesagt, dieser Draft zeigt, wohin sich die NFL entwickelt. Es gibt ja neue Regeln und so weiter, also die Arbeit, nenne ich es mal, der Verteidiger wird ja zukünftig noch mehr eingeschränkt regularisch. Genau, dass einfach noch mehr Wert in der NFL jetzt zukünftig auf die Offense gelegt wird, dass wir noch mehr High-Scoring-Games sehen werden. Jetzt ist der erste Defender erst an Position 15 gegangen. Konsti, also würdest du Markus Kuhn da recht geben? Wird es eine neue Ära klingt jetzt groß, aber so werden wir eine neue Entwicklung sehen in der NFL, beginnt mit diesem Draft?
Ob es wirklich mit dem Draft begonnen hat, weiß ich nicht, aber die Entwicklung geht ganz klar dahin. Für mich der klarste Indikator war, dass Bill Belichick, bekannter Defense Coach, ich erinnere da nur an den Super Bowl gegen die Rams, dass der zum Beispiel keinen Job gefunden hat, zeigt auch für mich ein bisschen, dass es einfach immer mehr in die Offense-Richtung geht und dass einfach darauf unfassbar viel Wert gelegt wird. Dazu, was man, finde ich, an den ersten Defense-Picks dann schon auch sieht, ist einfach, dass wahnsinnig viel Wert auf A, Technik und B, Athletik gelegt wird und nicht mehr nur auf die reine Kraft, vor allem bei den D-Line-Spielern. Finde ich aber eine ganz spannende Entwicklung, finde ich jetzt auch nicht zwingend schlecht. Ich glaube, dass Markus Kuhn da was als ehemaliger Defense-Spieler was eine bisschen andere Meinung hat, ist auch verständlich. Aber mehr Offense-Games finden einfach im Zweifel mehr Zuschauer. Und ich glaube, von daher beschwert sich dann im Endeffekt auch kein Fan, zumindest, wenn dann die Spiele irgendwie 45-40 enden.
Noch mehr Zuschauer, noch mehr Geld, noch mehr Umsatz, noch mehr Milliarden. Finn, was mir gefallen hat, ist der Pick Nummer 19 der Rams, Jared Worth. Auch eigentlich absurd, dass so ein Spieler erst an Position 19 geht. Aber der passt da, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Vor allem, weil die Rams ja bekannterweise zukünftig auf Aaron Donald verzichten müssen, der ja in Rente gegangen ist. Siehst du es ähnlich?
Ja. Da war ja bei den Rams immer die Frage, ob die womöglich sogar auch auf Defensive Tackle gleich gehen, um Aaron Donald gleich 1:1 zu ersetzen. Da haben sie sich jetzt gegen entschieden, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil die Fußstapfen alle so groß sind, dass man sie eigentlich gar nicht erfüllen kann. Mit Byron Young hatten die Rams letztes Jahr aber ja auch einen relativ vielversprechenden Edge-Rusher und dem jetzt mit Jared Verse einen anderen auch sehr, sehr vielversprechenden Pass-Rusher an die Seite zu stellen, glaube ich, kann da auch durchaus interessant sein und der Defensive Line bei den Rams durchaus helfen.
Gut, wollt ihr noch einen schweren Jungen aus der Verteidigung ansprechen? Also ich hätte hier sonst noch Graham Barton für euch von den Buccaneers, den haben sie genommen an 26. Darius Robinson 27 haben wir eben schon kurz angeschnitten. Edge ist zu den Cardinals gegangen. Wollt ihr zu dem noch was sagen? Sonst würde ich zu den Defensive Backs kommen.
Ganz kurz, vielleicht Chop Robinson, kann man jetzt drüber diskutieren, ob der zu den schweren Jungs dazugehört.
Den habe ich vergessen,
aber
hast recht.
Rein positionell gesehen, zumindest ja auch Edge und bei den Dolphins sehe ich seinen Fit auch sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass er von Beginn an direkt spielen kann, dadurch, dass bei den Dolphins ja mit jetzt fehlen mir die Namen. Da sind ja aber zwei Spieler verletzt aus der abgelaufenen Saison, Jalen Phillips und Bradley Chubb, so nämlich. Von daher glaube ich, dass Chubb Robinson da auch von Beginn an Einsatzzeiten sehen wird.
Chubb Robinson hat gesagt, das hat man gesehen, der war auch vor Ort, oder ich weiß gar nicht, ob der vor Ort war, auf jeden Fall war er auch im Kreis seiner Familie. I'm going to Miami, da dachte ich in dem Moment, ey, das würde ich auch gern, oder? Stellt euch mal vor, ihr werdet von den Dolphins gedraftet und ihr wohnt zukünftig in Miami, geht's schlechter, oder?
Aus der Diskussion halte ich mich als Patriots-Fan grundlegend raus.
Ja, gut. Die haben die Vikings aber auch nicht viel zu melden. Der erste Cornerback, der vom Board gegangen ist, ist zu den Eagles gegangen, Quinion Mitchell. Finn.
Offensichtlich waren die Cornerbacks bei den NFL-Teams auf dem Board dann vielleicht doch ein bisschen niedriger, als man es im Vorhinein erwarten konnte. Ich habe ja so ab 12, 13, 14, 15 eigentlich regelmäßig damit gerechnet, dass jetzt irgendein Team entweder Cornerback pickt oder dann vielleicht auch hochtradet. Ist dann nicht passiert und der erste ist, wie schon gerade angesprochen, auf 22 gegangen. Die Eagles haben sich dann darüber gefreut, dass Quinion Mitchell bei ihnen gelandet ist und die Lions haben dann die Gunst der Stunde genutzt, um gleich hochzutraden und Terrence Arnold zu picken. Von daher hätte ich damit gerechnet, dass sie beiden vor allem, weil das ja so der die beiden konsensbesten Cornerbacks waren, dass sie ein bisschen höher gehen. Aber gerade die beiden Teams, bei denen sie jetzt gelandet sind, glaube ich, dass es super fit sind.
Dann gab's so die Feel-Good-Story, nenne ich's mal, des Abends, nämlich die Lions, die Gastgeber sozusagen, sind hochgegangen auf die 24 im Trade mit den Cowboys, haben Terrion Arnold geholt, den haben die Jaguars liegen lassen, die haben sich ja, das haben wir schon drüber gesprochen, für einen Receiver entschieden, und da war mal so richtig, richtig Power auch vor der Bühne, oder Konsti? Also er wurde logischerweise groß gefeiert. Und hatte dann auch irgendwie doll selbst Bock, irgendwie sagte, Detroit ist jetzt mein neues Zuhause, ich will hier den Super Bowl gewinnen. Da war richtig, ja, nochmal so richtig Dynamik vor der Bühne, ne?
Fand ich schöne Bilder einfach, wie er sich auch gefreut hat. Ist aber, das muss man schon auch sagen, ich glaube, oder ich kann ganz stark ausschließen, dass die Lions diesen Trade nur gemacht haben, damit auch die Fans dann direkt vor der Bühne zufrieden sind. Also Terrion Arnold ist schon auch eine tolle Waffe, einfach gegen die ganzen guten Spielmacher, die es so in der NFL zurzeit gibt. Und wenn du da mit Terrion Arnold 5 Interceptions im vergangenen Jahr noch einen wirklich starken Cornerback hast, hast du da schon auch nochmal. Und ich habe es auch als Need gesehen für Detroit, die jetzt ihre Defense wirklich nochmal um einen tollen Playmaker und eben auch einfach Passverteidiger verstärkt haben. Fand ich einen guten Fit und eine schöne Story. Das passt für mich einfach sehr, sehr gut. Und er passt, denke ich, auch ganz gut zum ganzen System, das Dan Campbell da in Detroit fahren will.
Ein dritter Corner, Finn, ist noch vom Board gegangen an Position 30, Nate Wiggins von Clemson zu den Ravens. Auch ein Pick, der total Sinn macht, ne?
Ja, absolut. Nate Wiggins ist ja eher so ein etwas leichterer, schmächtigerer Cornerback, der dafür sehr, sehr athletisch und sehr, sehr schnell ist. Und bei den Ravens, glaube ich, wird man da auf jeden Fall einen Platz für ihn finden in einer sehr, sehr starken, ohnehin schon Secondary mit Marlon Humphrey, mit Kyle Hamilton, mit Marcus Williams. Ich glaube, dass das da sehr, sehr gut funktionieren kann.
Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich über jeden Pick namentlich gesprochen. Wir haben alle erwähnt, wir haben keinen vergessen. Es sei denn, ihr korrigiert mich jetzt. Dann könnten wir nochmal über Eminem sprechen. Nee, machen wir gleich über Eminem. Lass uns einmal eine ganz, also wirklich, das ist ja eine spontane Bilanz ziehen. Gewinner und Verlierer, Konsti. Wir haben die Bears angesprochen. Das sieht sehr gut aus, finde ich, was die gemacht haben. Wir haben die Raiders angesprochen, die ohne Quarterback dastehen, obwohl sie sicherlich damit gerechnet haben oder auch geplant haben, einzuziehen in der ersten Runde. Welche Teams würden dir da spontan jetzt noch in den Kopf kommen? Gewinner, Verlierer.
Gewinner für mich sind ganz klar auch noch die Vikings mit ihren zwei Picks, die da für mich zwei Spieler bekommen haben, die ich eigentlich eher in den Top 10 gesehen habe. Beide, also McCarthy an 10 und dann Dallas Turner an 17, ist für mich ein ganz klarer Gewinner. Klarer Verlierer sind für mich einfach die Falcons, weil es ein Pick war, den es meiner Meinung nach einfach nicht gebraucht habe. Und jetzt hast du im Zweifel vielleicht sogar noch deinen neuen Franchise-Quarterback in Kirk Cousins verärgert. Fand ich ein bisschen schwach, einfach mit der Draft-Position den Pick ein wenig verschlendert. Vielleicht wird's ja dann wirklich so eine Love-Story wie bei den Packers. Aber ja, also die Falcons waren für mich ein großer oder der große Verlierer. Ansonsten kann ich jetzt spontan, so würde ich sagen, keine riesengroßen Verlierer sonst sehen. Die Raiders haben wir schon angesprochen. Vielleicht kann man noch argumentieren, dass die Titans unbedingt Joe Alt wollten. Aber die stehen mit J.C. Latham immer noch, meiner Meinung nach, zumindest ganz gut da. Das wäre so meine Kurzbilanz.
Finn, möchtest du da noch was dazu fügen? Oder lehnst du dich zurück, weil die Vikings gelobt wurden?
Ja, das sowieso. Die Eagles, finde ich, kann man als kleinen Gewinner hervorheben, weil Quinn Mitchell an 22 in Schoß gefallen zu bekommen, nimmt man, glaube ich, mit. Und ich komme irgendwie nicht drüber hinweg, den Bo Nix-Pick etwas sehr hoch zu sehen. Ich habe auch mit einem Broncos-Fan zusammengeguckt und der war auch nicht so amused darüber. Und ich glaube, dass man da durchaus vielleicht sogar hätte runtertraden können oder eine bessere Option finden können. Also sehr hoch auf jeden Fall den Pick von Bonix, deswegen zumindest mal ein kleines Fragezeichen hinter dem Verlierer.
Apropos Verlierer, da müssen wir auch drüber sprechen. Roger Goodell, der Commissioner, der geliebte Commissioner. Ich feiere den ja, ich mag den irgendwie. Da hieß es, er hätte gerade mehr oder weniger frisch eine Rücken-OP gehabt und er bat die Spieler, ihn doch bitte nicht ganz so fest zu drücken, wenn sie auf die Bühne kommen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Dem hat man angesehen, Konsti, dass der eigentlich schon ab dem dritten Pick oder so wahnsinnige Schmerzen hatte und auch immer länger gebraucht hat, um dann aus den Katakomben quasi zum Mikro zu laufen, oder?
Fand ich eine ganz lustige Sache, um ehrlich zu sein. Also natürlich will man nicht, dass der Mann Schmerzen hat. Ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste inzwischen. Gleichzeitig ist aber auch der Überschwang der Spieler da vor Ort zu verstehen, die dann vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hunderttausend das im Endeffekt in Detroit da waren, aber es waren ja doch von den Bildern eine riesengroße Menge und von denen angeheizt und vom Moment angeheizt, kann man das den Spielern dann, glaube ich, auch nachsehen, dass sie den Commissioner da mal kurz etwas mehr in die Arme schließen. Aber für den guten Mann, er tat's mir natürlich auch ein bisschen leid.
Ja, also gute Besserung an dieser Stelle an Roger Goodell. Schmerzen hat, konntest du ja gerade gesagt, sind nicht schön, aber es war irgendwie auch so ein, es zog sich durch den Abend sozusagen. Seine Rückenschmerzen zogen sich durch den Abend. Und Eminem war ein großer Teil dieses Drafts, allerdings auch nur am Anfang, aber er war dabei. Ich weiß nicht, Finn, bist du Eminem-Fan? Hast du es gefeiert?
Ja, also Eminem ist ja so ein Detroit-Native, der gehört da irgendwie zu. Ist ja auch bekennender Lions-Fan und gerade letzte Saison war der ja schon da auch oft dabei, als dann die Lions erfolgreich gewesen sind. Von daher fand ich es ganz cool, dass er da am Anfang mit auf die Bühne gekommen ist. Aber viel, viel mehr habe ich da jetzt auch nicht gefühlt.
Es hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob ihr damals die Bilder gesehen habt, bei den Playoff-Spielen der Lions war Eminem ja auch immer einer, der dann in seiner Box oben stand und von oben die Lions-Fans angeheizt hat, als er dann mal auf den Screens im Stadion so gezeigt wurde. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert und ich glaube, für die Lions ist das einfach nach der langen Phase, wo irgendwie gar nichts ging, was Erfolg und vor allem Playoffs anging, ist es jetzt einfach für die ganze Stadt eine Erleichterung und Eminem als Identifikationsfigur Detroits gehört da einfach für mich dazu. Gut, ich bin bekennender Eminem-Fan, ich fand's cool. Aber ich glaube auch für Detroit ist das einfach was, der gehört dahin und der hat auch die schlechten Jahre Detroits mitgemacht, vor allem als Franchise, aber auch der Stadt geht's ja auch nicht immer gut. Von daher ist es einfach, für mich gehört das so ein bisschen dazu, dass du dann noch deine Local Heroes da hast, die so ein bisschen einfach die Crowd nochmal anheizen.
Gut, dann lasst uns abschließend nochmal auf morgen schauen. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag steigen die Runden 2 und 3. Wenn ihr mögt, seid ihr herzlich eingeladen, ab 0.30 Uhr auf RTL Plus einzuschalten. Wer ist denn noch da? Ich werfe euch mal so ein paar Namen um die Ohren. Cooper DeJean ist noch dabei, haben wir gerade schon angesprochen. Ja, so eine Allzweckwaffe, Safety, Cornerback, Returner, der kann alles spielen. Jason Newton, ein Defensive Tackle ist noch da. Kool-Aid McKinstry, der Mann mit dem geilsten Namen, Cornerback ist noch da. A.D. Mitchell, haben wir angesprochen, ist noch da. Lett McConkey ist noch da, Receiver. Also wen seht ihr morgen relativ fix dann auch vom Board gehen? Wer von diesen genannten Namen ist überraschend überhaupt noch da? Finn?
Ja, die genannten Namen, die, glaube ich, werden morgen relativ zeitnah vom Board gehen. Bei Jason Newton hat es mich fast am meisten überrascht, dass der noch nicht vom Board gegangen ist. Von daher glaube ich, dass der sicherlich einer der ersten Kandidaten sein wird. Und ja, wie schon angesprochen, einer der Receiver, denke ich, auf jeden Fall auch relativ früh. Die Linebacker, die werden sicherlich dann auch vom Board gehen. Peyton Wilson vor allem. Und ja, mit Jackson Powers Johnson ist ja auch noch ein Center auf dem Board, der, glaube ich, sicherlich auch nicht mehr allzu lange warten sollte.
Für mich passt einfach das Fit von A.D. Mitchell nach Buffalo super. Also da denke ich, dass er eventuell der Pick 33 da sogar werden könnte. Ist ein Receiver, was die Bills ja dringend brauchen. Und jetzt haben sie zweimal zurückgetradet und können ihn trotzdem noch nehmen. Also das wäre so für mich mein erster Pick dann morgen Abend. Oder morgen Nacht. Ansonsten sehe ich da generell die ganzen anderen Teams, die jetzt dann so kommen, auch meine Patriots, sind ja dann demnächst wieder auf der Uhr. Und ich denke, da ist zum Beispiel auch ein Receiver, Ladd McConkey könnte ich mir da vorstellen. Wenn A.D. Mitchell nicht nach Buffalo geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass die ihn nehmen. Also ja, ich denke, die Namen, die wir da so angesprochen haben, sind die, die dann relativ schnell sich auch von den Draftboards verabschieden werden. Ich bin ganz gespannt, wann der erste Running Back geht. Ich habe einiges gesehen, dass das dann Mitte bis Ende der zweiten Runde, dass es dann auch für die Running Backs endlich soweit sein könnte.
Ja, Jonathan Brooks könnte man da nennen, wird ja auch immer wieder mit den Cowboys in Verbindung gebracht. Und was ich einfach logisch finden würde, es gibt noch einen Cornerback, der auch relativ hoch gerankt ist, TJ Tampa. Der kann ja eigentlich nur zu den Buccaneers, oder?
Wäre das perfekte Fit vom Namen her.
Ja, das wäre ein Match,
Das wäre super. Match made in heaven.
Ja, das wäre ein Match. Jetzt fällt mir nicht mal ein, wie die App heißt. Wie heißt die? Die Dating-App? Wo man sagt, ist es ein Match?
Tinder,
ganz Tinder? Genau. Ja, Tinder. Ja. Bei Tinder würde man sagen, ist ein Match. Gut, schaut mal, jetzt ist es 7.39 Uhr. Jetzt haben wir wirklich reactionmäßig eine Stunde unsere Gedanken, die wir so kurz nach Ende des der ersten Draftrunde haben, mit euch geteilt. Wird's jetzt Zeit fürs Bett, Finn? Oder wie gehst du jetzt noch mit dem angebrochenen Tag um?
Das war eigentlich der Plan, aber mittlerweile könnte ich fast schon überlegen, direkt mit dem Zug nach Hause zu fahren. Aber ich glaube, ich lege mich jetzt doch erstmal noch ein bisschen schlafen.
Wie machst du's, Konsti?
Ich muss wach bleiben. Bei mir steht jetzt da noch eine lange Zugreise an. Von daher, ich darf dann noch Umzugshelfer spielen. Deswegen werde ich wach bleiben, werde mich noch vom Kicker ein bisschen weiter in den Draft einarbeiten, werde gucken, dass wir da noch ein schönes Paket liefern können. Und dann geht's heute Nacht, die zweite Runde, werde ich ehrlich gesagt nicht erleben. Ich werde mich heute sehr früh schlafen legen.
Gut, also auch hier die Empfehlung, schaut in die Kicker-App oder schaut auf kicker.de. Auch da gibt es, wisst ihr ja, schon lange eine große NFL-Berichterstattung und jetzt erst recht auch nach dem Draft. Ich habe es eben mitbekommen, da haben Finn und Konsti auch noch drüber gesprochen, dass der Text veröffentlicht wird. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt zu Ende gehört habt, dann könnt ihr euch noch tiefer reinlesen quasi auf kicker.de oder in der App. Dann danke euch beiden, dass ihr ja so Gewehr bei Fuß standet sozusagen, auch nach einer langen Nacht. Danke euch herzlich.
Danke dir, Kutsche.
Danke dir.
Du hast ja genauso eine lange Nacht wie wir hinter uns. Und ja, wir hören uns, glaube ich, nächste Woche.
8. Mai, meine ich, geht es. 8. Mai geht es weiter. Also gestern in 2 Wochen quasi gibt es die neue Folge. Und die wird sich natürlich dann auch nochmal allumfassend mit dem Draft beschäftigen. Könnt ihr euch in eure Kalender schreiben. 9. Mai ist das sogar. 9. Mai, Donnerstag, der 9. Mai erscheint die neue Folge. Super.
Die Nacht war lang.
Ja, die Nacht war Nacht. Jetzt wird's auch Zeit, kurz mal die Augen zuzumachen. Konsti, Finn, danke euch nochmal. Vielen Dank.
Danke und Servus.
Danke, ciao, ciao.
Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.